Klaus-Peter Wulff wird von der Saarbrücker Zeitung als deutscher Krimikönig gelobt. Als ich vor vielen Jahren im Rahmen des Drehbuchcamps Seminare bei ihm absolvierte, waren von ihm bereits über 60 Drehbücher verfilmt worden. Gerne erinnere ich mich an diese Seminare, denn Klaus-Peter Wulff hat auch ein pädagogisches Händchen und viel Einfühlungsvermögen. Obwohl Dialoge sein Hauptthema waren, lernten wir auch, dass beim Film die Bilder oft die Worte ersetzen müssen. Er griff Szenen von Teilnehmern heraus und ließ sie von anderen vorspielen. Das Ergebnis war oft verblüffend. Bald danach ist Klaus-Peter Wulff vom Ruhrgebiet nach Ostfriesland gezogen und hat sich hauptsächlich auf das Schreiben von Romanen verlegt. Es gibt mehrere Reihen. Besonders erfolgreich ist seine Serie um die Kommissarin Ann-Kathrin Klaassen. Wir hören Klaus-Peter Wulff im Interview. Braucht so eine Serie eine gewisse Anlaufzeit?
Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, es gibt ja auch eine Vielzahl von Krimis, die in einer Region angesiedelt sind. Und darunter gibt es wunderbare Bücher, aber auch ganz fürchterliche Bücher natürlich. Oder Romane, die gar keine sind. Und die Leser brauchen auch eine Weile, bis sie so entdecken, oh, da passiert ja was und das ist spannend. Und ich kriege ja ganz viel Post von Leuten, die haben jedes Buch gelesen. Und die erzählen mir, wie sie glauben, wie es weitergehen soll. Und zum Beispiel hat mir eine Frau geschrieben, eins will ich Ihnen gleich sagen, wenn Ann-Kathrin Klaassen im nächsten Buch zu ihrem Mann zurückgeht, haben Sie mich als Leserin verloren. Da merkst du, dass sie mitgehen, wirklich, die Leser, dass sie das zu ihrer Reihe machen und einige in dieser Welt leben geradezu. Und jedes Jahr kommt ein neuer und dann, das geht sehr gut so.
Anhand der Titel sieht man ja schon, wo die Romane spielen. Du bist aber hier kein Ansässiger?
Ja, ich komme aus Gelsenkirchen, so wie die Kommissarin auch. Die kann kein Platt, wie ich auch. Daraus kann man ja auch Spannung holen. Zum Beispiel gibt es natürlich Situationen, da reden zwei platt miteinander, die Kommissarin versteht nicht, was die sagen. Das ist natürlich besonders schön. Eine Kommissarin, die von hier kommt, wüsste das ja. Und sie hat einen ähnlichen Hintergrund wie ich selber, war auf dem Grillo-Gymnasium, da war ich auch in Gelsenkirchen und wohnt jetzt hier im Distelkamp Nummer 13. Ich wohne auch im Distelkamp, aber nicht Nummer 13.
Wäre es für dich nicht einfacher gewesen, einen männlichen Kommissar zu nehmen und hättest du dich da vielleicht besser reinversetzen können?
Ich fand die weibliche Kommissarin spannender, weil ich glaube, wenn die in Gefahr gerät, ist die Gefahr ein Stück größer. Und wenn die mit Menschen redet, glaube ich, dass die anders mit einer Frau reden als mit einem Mann. Also gerade ein weibliches Opfer spricht sicherlich mit einer Kommissarin anders als mit einem Mann. In vielen Krimis, wenn die Männer dann mit dem weiblichen Opfer reden, muss ich sagen, in der Realität dürften sie das gar nicht. Es müsste sogar eine weibliche Kommissarin tun.
Ist es schwierig, sich in eine Frau reinzuversetzen?
Komischerweise empfinde ich das nicht so, sondern es, als Autor muss ich in jede Figur rein. Ich muss ja auch in den Täter, was viel schwieriger ist eigentlich, als in die Frau Kommissarin zu gehen. Und die Romane sind so Perspektivenarbeiten. Man ist mal ganz in der Perspektive des Täters, dann in der des Opfers, dann in der Ermittlerin. Und immer sieht die Welt natürlich anders aus. Das ist ein großer Teil der Spannung und des Spaßes, den ich auch selber beim Schreiben habe.
Ist es sogar von Vorteil, nicht aus Ostfriesland zu stammen, wenn man diese Romane schreibt?
Ich glaube ja. Ich habe den Blick von außen auf die Ostfriesen und das ist natürlich anders, als wenn ich von hier komme und ich stelle Fragen, die Leser, die von außen kommen, sich auch stellen. Es ist auch nicht so, dass die meisten dieser Kriminalromane hier verkauft werden, sondern ganz viele davon, zum Beispiel in der Schweiz. Die haben natürlich einen anderen Blick auf all das. Die lesen das nicht so nach dem, oh boah, das kenne ich ja und in dem Restaurant war ich schon mal essen, sondern für die ist das exotisch. Die Landschaft ist bei mir ja geradezu ein Protagonist der Handlung. und Ebbe und Flut spielen eine wichtige Rolle. Nicht nur das Meer mit Ebbe und Flut, sondern auch die Touristen. Dann kommt eine Touristenflut, dann sind die wieder weg. Dann bist du mit diesen riesigen Supermärkten, mit gigantischen Regalen, die sind ja nicht für die paar Leute gebaut, die hier wohnen. Du gehst da durch mit deinem Supermarktwagen, so wie der Lonesome Cowboy, und kein Mensch ist da. Und am nächsten Tag kriegst du nicht mal mehr einen Wagen, weil die Touristen gekommen sind. Das prägt schon so eine Gegend, und davon erzähle ich.
Wo nimmst du die Ideen für deine Fälle her?
Ich erzähle ja nie reale Fälle nach. Das ist eine andere Art von Literatur, die das macht, weil ich glaube, das hat einen hohen Unterhaltungswert, und du fühlst dich besser unterhalten, wenn du weißt, dass das Opfer nicht wirklich eingemauert wurde und jetzt da wartet und vielleicht gleich stirbt, sondern du weißt, das hat der jetzt erfunden. Ich glaube, das ist ein, ja, das ist mir gemäßer, das so zu machen. Der Rest ist als ganz genau recherchiert, aber den Fall selber erfinde ich dann.
Okay, und womit fängst du an? Gibt es erst den Fall oder gibt es erst den Täter?
Also ich beginne damit, dass ich Charakteren spannend finde. Und dann, das lebt aus den Charakteren heraus. Es ist nicht so, dass ich einen Plot habe und dann sage, boah, das wird die Geschichte, sondern ich habe erst die Charakteren, und wenn man spannende Charakteren zusammenführt, in einen Raum bringt oder so, dann passiert auch immer gleich was, ne? Und dann entwickle ich so, vielleicht so wie ein Architekt ein Haus baut, so ganz genau entwickle ich den Fall, sodass ich weiß, ob das funktioniert oder nicht. Manchmal verändert er sich aber im Laufe des Schreibens. Und das hat auch dann so was damit zu tun, dass ich denke, das geht so, aber merke, die Figur würde sich in der Situation ja gar nicht so verhalten. Die würde was ganz anderes machen. Und dann hatte ich zwar einen Plan, das ist auch wichtig, aber das weicht dann auch immer ab von dem Plan.
Aber du weißt schon, wie sich das zu Ende hin entwickelt.
Meistens habe ich den ersten Satz, und ich kaufe mir ja für jedes Buch einen neuen Füller. Und ich schreibe dann den ersten Satz, wenn ich mir einen Füller kaufe, schreibe ich so. Und dann merke ich mir, das funktioniert überhaupt nicht, dann nehme ich den nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann einen Füller, der schreibt weiter. Und dann gucke ich dem Füller beim Schreiben zu und denke, wow, spannend, erzähl weiter. Und nach einem Roman ist so ein Füller auch erledigt.
Das bedeutet, du schreibst von Hand und nicht am Computer.
Nein, ich schreibe wirklich, ich leiste mir den Luxus, wenn du so willst, mit der Hand zu schreiben. E-Mails schreibe ich natürlich auch am Computer. Romane immer mit einem Füller in ein Heft. Mit einer mörderischen Spitze, so ein Füller, weißt du, mit schwarzer Tinte.
Was mich persönlich noch besonders interessiert, wie kam es eigentlich, dass du ein so berühmter Drehbuchautor geworden bist?
Dann, als ich schon als junger Schriftsteller gelebt habe und versucht habe zu überleben, was ja nicht so einfach ist als junger Autor, da habe ich dann Filme von Herbert Reinecker gesehen damals, der Kommissar Derrick, diese Serien hatte der geschrieben, und ich dachte, hey, da ist ja was, das hat mir sehr gefallen, und ich wollte gerne von dem Drehbuch schreiben lernen. Und ich schrieb ihm einen Brief und fragte, ob ich bei ihm Drehbuch schreiben lernen könnte und ob er mir überhaupt mal ein Drehbuch schicken könnte. Ich hatte noch nie eins gesehen. Das tat er. Damals gab es noch keine Computer. Ich bekam ein Drehbuch, das war so gewellt, weil der mit Tesafilm immer was ausgeklebt und überklebt hatte, seine Dialoge überklebt und überklebt. Und dadurch war das in der Mitte dicker. Dadurch kam dieses gewellte Buch. Und ich schrieb jetzt ein Drehbuch, um es ihm zu schicken. Und als ich schon unterwegs zur Post war, dachte ich, Mensch, das kannst du nicht machen. Das ist sauber getippt. Der denkt sofort, du hättest nicht richtig daran gearbeitet. Und ich habe angefangen, Sachen auszuschneiden und so und genau so zu machen wie er und da drauf zu kleben, bis mein Manuskript genauso aussah wie seins. Dann habe ich es ihm geschickt. Und dann kam eine Antwort von ihm, die hat mir gar nicht gefallen. Da stand, herzlichen Glückwunsch. Sie können es, Sie sind mein legitimer Nachfolger, ich kann Ihnen nichts mehr beibringen. Und ich dachte, boah ja, da habe ich mir so viel Arbeit gemacht und das ist nur eine Methode, mich loszuwerden. Das hat mich überhaupt nicht gefreut, ich fand es auch gar nicht ehrlich und ich war sehr traurig und auch wütend auf ihn. Wenige Wochen später rief ein Filmproduzent an von TV 2000, Günther Herberts, und sagte, Herr Wolf, ich war gerade beim Reinecker und habe mit dem gesprochen und der hat gesagt, Sie sind sein legitimer Nachfolger, wann kann ich Sie treffen? Ich möchte, dass Sie für mich arbeiten. Ja, das klingt wie ein Märchen, so war es. Ich habe 20 Jahre lang für Günther Herberts Filme gemacht. Ich glaube, 70, 80 Stunden Fernsehen habe ich zu verantworten, alleine mit ihm zusammen. Zwei große Serien,
viele große Spielfilme, Svens Geheimnis, Weil ich gut bin. Ich verdanke ihm und Herbert Reinecker als Drehbuchautor sehr, sehr viel und bin zutiefst dankbar dafür.
Inzwischen hast du dich ja verstärkt aufs Romaneschreiben festgelegt. Da geht es jetzt hauptsächlich wieder um die Kommissarin Ann-Kathrin Glasen und deren neunter Fall heißt Ostfriesenwut. Der subtile Spannungsbogen mit ostfriesischem Lokalkolorit zeigt menschliche Abgründe und gesellschaftliche Probleme in vielen Facetten auf. Im neuen Roman Ostfriesenwut wird eine junge Frau tot aus dem Hafenbecken gefischt. Erste Spuren führen Ann-Kathrin Glasen zum Freund der Toten. Doch merkwürdig, in der Wohnung des Mannes gibt es keinen einzigen Hinweis auf dessen Identität. Könnte es sein, dass hier einer im Verborgenen lebt und agiert? Als Ann-Kathrin ihre Recherchen aufnimmt, ahnt sie nicht, in welches Wespennest sie sticht. Die Aufklärung konnte sie nicht nur ihre berufliche Existenz, sondern auch ihr Leben kosten, denn das Schicksal einer ganzen Region steht auf dem Spiel. In diesem Spiel geht es um Gift, Geld, Intrige und natürlich um Mord. Allerdings auch um den weit zurückliegenden Mord am Vater der Kommissarin. Sie wird in einem Netz von Lügen verstrickt. Das will sie auflösen, was ihr ganz schlecht bekommt. Auch die Nebenfiguren sind authentische Persönlichkeiten. Nicht nur der eigenwillige Kommissar Rupert, auch das Ehepaar Justus und Nele Schad sind gut beleuchtete, aktive Figuren. Nele Schad wollte so gern, dass alles endlich wieder gut werden würde. Jetzt hatten sie es doch geschafft. Wahrscheinlich, dachte sie, befindet er sich in einem so tiefen Tal, dass nicht mal diese Präsentation von Reichtum ihm heraushilft. Sie kam sich vor, als würde sie ein Seil zu ihm herunterwerfen in eine dunkle Welt, an dem er sich hochziehen konnte, als sie die Banderolen der Sparkasse abriss und mehrere Bündel Hunderter in die Luft warf. Die Scheine regneten auf Justus herab, er griff nicht danach. Er ließ es einfach geschehen. Er saß auf dem Boden vor dem Tisch, als hätten sie plötzlich keine Möbel mehr oder als wüsste er nicht, wozu man normalerweise einen Sessel benutzt. Dann sagte er einen Satz, der eigentlich nur ein Witz sein konnte, sich aber überhaupt nicht so anhörte. »Ich kann mit dem Geld nichts anfangen, Nele.« »Du kannst alle Schulden damit bezahlen, Justus. Du wirst wieder der Gewinner werden, der du mal warst. Niemand weiß, dass du dich verzockt hast. Mein Gott, jeder kann sich doch mal irren. Nun hör auf, es dir vorzuwerfen. Wie viel Geld hast du für deine Leute herbeigeschäffelt? Jetzt war mal eine kurze Durststrecke. Na und? Nimm das hier, zahl alle aus. Wir können hier wohnen bleiben und unser ganz normales Leben weiterführen.« »Einen Scheiß können wir, Nele. Mit dem Geld können wir nichts anfangen. Es ist nichts wert, verstehst du?« Sie schüttelte den Kopf. »Das ist kein Falschgeld. Das ist richtiges Geld. Du kannst in jeder Bank damit bezahlen. Sieh doch, das ist von der Sparkasse.« Er sprach jetzt ganz langsam, vorsichtig, wie zu einem Kind, dem er einen schwierigen Sachverhalt erklären musste, für den das Kind eigentlich zu jung war. »Es ist nichts wert, Nele«, wiederholt er. »Ich brauche virtuelles Geld.« »Wie virtuelles Geld?« Er streckte seine Hand aus, um ihr Gesicht zu streicheln. Er erreichte sie aber nicht. Sie wich sogar ein Stück zurück, statt sich ihm zu nähern. »Ich kann es nicht einzahlen, Nele. Wie soll ich denn erklären, woher ich es habe? Ich kann doch nicht 10 Millionen in bar bei der Bank einzahlen. Jeder wüsste doch gleich, dass...« »Aber du arbeitest doch selbst bei der Bank. Ich habe doch gehört, dass du 50, 100 Millionen hin und her geschoben hast, die du gar nicht besessen hast. Nun, jetzt besitzt du...« Langsam drang die Bedeutung der Worte in ihr Gehirn durch. »Du kannst es nicht einzahlen, nicht einzahlen. Nein, jeder würde es für Schwarzgeld halten. Außerdem sind die Scheine mit Sicherheit irgendwo registriert.« Sie fuchtelte mit den Armen in der Luft herum. »Virtuelles Geld, Schwarzgeld, ich dachte, Geld ist Geld.« »Oh nein«, sagte er, »oh nein.« Er nahm einen nagelneuen Hunderter vom Boden und hielt ihn ihr vors Gesicht. »Wenn eine Aktie sinkt oder steigt, dann zahlt niemand wirkliches Geld ein. Es sind Bewegungen auf dem Konto. Bei dem einen verändert sich eine Zahl nach oben, bei dem anderen nach unten. Es sind virtuelle Manipulationen, verstehst du?« »Das heißt, alles, was ich gemacht habe, nutzt uns einen Scheißdreck?« »Im Grunde ja. Wir können das hier höchstens nehmen, uns falsche Papiere besorgen und damit abhauen.« Sie schüttelte den Kopf. »Abhauen? Aber wie würden die Leute über uns reden? Willst du als Betrüger in Erinnerung bleiben? Bei unseren Nachbarn, unseren Freunden und...« »Wir haben keine Freunde, Nele«, sagte er. Und diesmal gab sie ihm recht. So viel oder so wenig nur mal aus dem Roman von Klaus-Peter Wolf, Ostfriesenwut. Auch der 10. Fall für Kommissarin Glasen ist schon in Arbeit. Die ersten Seiten von Ostfriesenschwur finden sich im Anhang. Er ist für 2016 geplant.